Tales of Therapy. Geschichten von der Couch.
In dieser Reihe laden wir Menschen ein, die erzählen, warum sie eine Therapie aufgesucht haben, wie sie diese Zeit erlebt haben und in welcher Weise das ihr Leben verändert hat. Und was wir alle daraus lernen können.
Liebe Rätselfreundinnen und Freunde, über die Sommerzeit möchten wir mit euch ein Experiment wagen. Wir haben ein neues Format geschaffen, in dem wir Gäste einladen, die mit uns über ihre Therapieerfahrungen sprechen. Wir möchten damit einen lebendigen Einblick geben in das, was es bedeutet, eine Therapie zu machen. Wie fühlt es sich an? Was war hilfreich? Wo lagen Herausforderungen? Wir hoffen, dass diese Folgen dazu einladen, mehr Verständnis füreinander zu finden, Mut zu machen, über eigene Erfahrungen zu sprechen und sich mit eigenen Krisen vielleicht etwas weniger allein zu fühlen. Hilfsmöglichkeiten in psychischen Krisen findet ihr wie immer in den Shownotes.
Wir möchten allen Gesprächspartnerinnen und Partnern danken, die uns erlaubt haben, an ihrer Geschichte teilzuhaben. Uns war wichtig, dass es sich um abgeschlossene Therapien handelt, die schon eine Weile zurückliegen und zu denen somit ein gewisser Abstand liegt. Wir besprechen die Folgen mit unseren Gesprächspartnerinnen vor und nach und wählen gemeinsam die Themen und Fragen aus. Alle Schilderungen und die darin vorkommenden Personen sind anonymisiert. Wir bitten euch um einen sensiblen Umgang mit den Geschichten, insbesondere auch im Kommentarfeld. Wenn ihr unseren Gesprächspartnern eine Nachricht zukommen lassen wollt, könnt ihr sie uns per Mail schicken, wir leiten sie weiter. Wir haben über die Sommerzeit eine kleine Staffel von 3 Gesprächen aufgenommen. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Besonders, ob ihr euch für die Zukunft weitere Gespräche in diesem Format wünscht. Wenn ihr euch selbst vorstellen könnt, ein solches Gespräch mit uns zu führen, schreibt uns gerne.
Den Auftakt unserer Reihe bildet ein Gespräch mit Anna Holler, deren Name eigentlich anders lautet, die mit uns über ihre Erfahrungen in ihrer psychoanalytischen Psychotherapie spricht.
Dann freuen wir uns jetzt erstmal, dich hier in unserer Runde begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Hallo. Anna Holler ist 34 Jahre alt und hat vor einigen Jahren, ich habe es ja eben gesagt, eine Analyse unternommen. Zunächst hat diese Analyse im Sitzen stattgefunden, ist dann schließlich im Laufe der Behandlung ins Liegen übergegangen. Auch nochmal von meiner Seite hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir bedanken uns jetzt schon sehr herzlich dafür, dass du bereit bist, über deine Erfahrungen zu sprechen und wir sind auch schon sehr gespannt. Möchtest du noch was zu dir sagen oder wollen wir gleich in Medias Res?
Ja, wir können gerne einsteigen.
Ja. Ja, dann wäre vielleicht die erste Frage, was war für dich überhaupt der Anlass, eine Therapie aufzusuchen?
Der Anlass war körperliches Unwohlsein oder zumindest ein Missempfinden oder beziehungsweise ja, das war der dritte Versuch, eine Therapie zu machen. Mhm. Ich habe davor schon 2 angefangen und abgebrochen gehabt, aber das lag dann schon ein paar Jahre zurück und der Anlass war konkret Familienkonflikte, eigentlich Konflikte mit meinem Vater, den ich relativ häufig, also schon über die Jahre hinweg habe und hatte. Und da hat sich das wieder zugespitzt gehabt. Und es war schon so, dass mich dieser Konflikt beschäftigt hat. Also ich hatte Schlafstörungen. Ich konnte wirklich mehrere Wochen nicht richtig schlafen, also Schlafprobleme. Aber ich doch immer diese ständige Gedankenkreisen um das Problem, um diesen Konflikt. Das hat mich dann am Arbeiten gehindert. Ich hatte ständig Schuldgefühle. Ich habe immer schlecht gefühlt. Ich glaube, es ging dann auch so in Richtung depressive Phase eigentlich, dass mich das einfach so sehr beschäftigt hat. Und ich wusste halt aber auch, dass es konkret halt, ich wusste, woher das kommt. Das war jetzt nicht so, dass ich dass ich jetzt nicht wusste, weshalb ich mich schlecht fühle. Dann war mir eigentlich klar, ich muss jetzt eigentlich das wieder angehen, damit es mir irgendwann noch wieder besser geht und ich wieder quasi meinen Alltag so auch selbstbestimmend leben kann, führen kann.
Du hast gesagt, du hast vorher schon Anläufe gehabt, eine Therapie zu machen und abgebrochen. Also wie kam es dazu? Also was war der Grund dafür?
Da war es so, dass hatte ich tatsächlich ein anderes psychisches Problem. Also da hatte ich so eine Gegenrichtung Essstörung. Mhm. Ja, da war auch nicht wirklich ich die Person, die diese Therapie unbedingt machen wollte, sondern meine Mitbewohnerin hat mich quasi gezwungen, das zu tun. Und ja, da kam der Wunsch, eine Therapie zu machen, nicht wirklich von mir, sondern von außen. Und dann ein Jahr später ungefähr war es nämlich, da kam ich in eine Beziehung, eine sehr feste Beziehung und dann ist diese Essstörung oder was auch immer das war, von heute auf morgen weggegangen. Also nicht mehr, zumindest war es nicht mehr so sehr da, dass es mich jetzt irgendwie krass beschäftigt hat.
Also anscheinend hat sich ja dann irgendwas innerlich geändert, dass du dann später doch eine Therapie machen wolltest. Mhm. Kannst du das festmachen, woran das lag, also was sich da gewandelt hat, dass dann doch ein Wunsch entstanden ist, diese Symptomatik irgendwie aufzuarbeiten?
Ich glaube, dieser Konflikt ist dann mehr in den Vordergrund gerückt. Also der Konflikt mit meinem Vater. Ich würde sagen, dass ich mit Anfang 20, also als ich diese ersten Therapien gemacht hatte, das ist mit dem Beginn des Studiums eigentlich, und auch mit diesem, man kommt von zu Hause weg und es lebt alleine und du musst erstmal sich deinem Leben jetzt so zurechtfinden. Da hat sich das halt so entwickelt, dass ich halt diese Essproblematik da irgendwie hatte. Und das war für mich, glaube ich, damals noch gar nicht so sehr klar, dass das jetzt irgendwie alles auch mit der Familie oder diesem Konflikt zusammenhängt. Und später ist diese Essproblematik halt eher weggefallen. Mhm. Und dann war es eher die, es hat sich halt anders geäußert, würde ich einfach sagen.
Ja.
Dieser Konflikt ist anders durchgekommen. Und für mich war dann auf jeden Fall auch klar, dass meine physischen Empfindungen oder Probleme, die ich da hatte, und auch emotional, das war eigentlich für mich klar, dass es auf diesen Konflikt zurückgeht, weil das auch der Auslöser war. Also da gab es aber wirklich viele Streitigkeiten in dem Moment oder in der Phase. Also die Konflikte kamen nochmal auf.
Wie alt warst du, als du dann die Analyse angefangen hast?
Ja, ich glaube, ich war da dann 27.
Ja. Ja. Und du warst dann 3 Jahre in Therapie.
Genau, ja.
Das heißt, jetzt liegt die Therapie auch ein bisschen zurück.
Genau, 4,5 Jahre dann. Ja. Ja.
Wusstest du denn, welche Therapieform du machen möchtest? Hast du gezielt gesucht oder nach einer Methode oder wie bist du da rangegangen?
Ja, dadurch, dass mir ziemlich klar war, dass das Ganze einen biografischen Hintergrund hatte, also dass es wirklich um einen Konflikt geht, mit dem ich schon lange quasi da mit mir rumschleppe oder austrage, schon klar, dass das jetzt nicht über eine Verhaltenstherapie oder so zu regeln ist. Aber als ich Anfang 20 war, habe ich mir zum Beispiel gar nicht über irgendwelche Therapieformen Gedanken gemacht. Ich weiß auch gar nicht, die erste Therapie, die ich gemacht habe, die ging schon über ein halbes Jahr. Ich glaube, es war eine Verhaltenstherapie, aber ich habe mich so wenig dafür interessiert, dass ich bis heute nicht mal mehr weiß, welche Therapieform das war. Also ich mir es heute zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich damals so bewusstlos oder unbewusst überhaupt mich wenig damit auseinandersetzend eigentlich und auch wenig damit beschäftigend das so gemacht habe. Und da ein paar Jahre später war das schon ganz anders. Da war ich mir schon ziemlich sicher, dass ich halt eigentlich gerne eine eher psychoanalytische Therapieform machen möchte.
Ja, weil ich glaube, viele kommen auch und sich gar nicht Gedanken genau machen, vielleicht auch gar nicht wissen, dass es da unterschiedliche Verfahren gibt.
Na.
Und das, ja, wie du sagst, auch manchmal nach der Therapie gar nicht wissen, was eigentlich für eine Therapie das genau war.
Ja, genau. Das war am Anfang auf jeden Fall so. Und dann, ich glaube, dann ist man irgendwann auch mit 26, 27 auch ein bisschen reifer, hat schon ein bisschen mehr erlebt oder will dann vielleicht langsam auch wirklich, dass es einem besser geht. Und ich glaube auch sowieso, dass die Psychoanalyse schon etwas, finde ich, für mich dann Reizendes auch irgendwie hatte eigentlich. Also ich wüsste gar nicht, was ein Verhaltenstherapeut oder Verhaltenstherapeutin jetzt hätte damals machen können, dass meine Gedanken nicht ständig um diesen Konflikt da sich drehen. Ich weiß nicht, was da, man hätte vielleicht Medikamente geben können oder so. Aber ja, ich glaube, es ging wirklich eigentlich um eine Aufarbeitung einer Geschichte, die ich da wirklich schon dann 26 Jahre mit mir hergeschleppt habe.
Willst du ein bisschen was darüber erzählen, also was dich da geprägt hat oder was dich da in welcher Konflikt dich da in die Analyse geführt hat?
Ich würde schon sagen, dass mein Vater sehr prägend war, aber ich würde es jetzt im Rückblick gar nicht so negativ immer alles sehen. Also es war alles schon sehr anstrengend und es waren sehr strenge Erziehung und auch sicherlich nicht so leicht. Und ich habe auch bestimmt nicht so wie andere so ein großes Selbstbewusstsein oder so mitbekommen von meinen Eltern. Aber ich würde auch sagen, dass gerade diese strenge Erziehung wiederum auch mein Über-Ich so sehr geprägt hat, dass ich schon sagen würde, dass es mich beruflich wahrscheinlich auch weitergebracht hat. Weil man sonst vielleicht, weiß nicht, fauler wäre oder vielleicht nicht seine Ziele höher stecken würde. Und so habe ich, glaube ich, schon auch, und da würde ich schon sagen, dass ich das meinem Vater dann wiederum auch zu verdanken habe, Ziele erreicht, die ich vielleicht sonst nicht hätte erreichen wollen oder so. Also ja, das ist schon Über-Ich sicherlich einerseits störend ist, wenn man auch ständig mit einer gewissen Angst und alles falsch zu machen oder so herumgelaufen ist und auch sein Umfeld eher negativ fand im Sinne von, dass das Umfeld einen die ganze Zeit analysiert oder kritisch betrachtet und eher feindlich einem eingestimmt ist. Also ich glaube, mit dieser Wahrnehmung bin ich, glaube ich, immer so durch die Gegend gelaufen oder durch die Welt gelaufen. Aber zum anderen eben auch, hat man eben Ziele erreicht, die man vielleicht sonst nicht erreicht hätte dadurch.
Also du hast so die Welt so wahrgenommen, dass quasi andere immer so kritisch auf dich gucken würden. Von vornherein hast du gedacht, so schauen die Leute auf dich. Und das kam, weil dein Vater war so kritisch mit dir auch, also so konkret dann auch.
Ja, sehr, sehr kritisch, ja.
Also dein Vater war recht kritisch. Hast du so eine Szene im Kopf vielleicht, die das irgendwie verdeutlicht nochmal, wie man sich das vorstellen kann, wie das bei euch zu Hause war?
ja, also es ist eigentlich, bin ich damit, seitdem ich denken kann, eigentlich aufgewachsen. Also mein Vater ist mein Stiefvater. Mhm. Als ich so 2,5, 3 Jahre alt war, ist er in mein Leben getreten. Und wirklich seitdem wurde ich quasi kritisch betrachtet eigentlich. Oh, eigentlich habe ich mal alles falsch gemacht. Es geht morgens beim Essen los eigentlich, dass geschaut wurde, was man isst. Ich habe beispielsweise nicht gerne Wurst gegessen und eher Marmelade. Und dann wurde schon immer das alles kritisch betrachtet. Und mir wurde halt eigentlich verboten, Marmelade zu essen. Und ich musste dann immer Sachen essen, die ich eigentlich, die mir nicht geschmeckt haben. Mhm. Aber dann ging es auch so um Haushaltssachen. Also ich musste schon früh eigentlich Haushaltsarbeiten halt übernehmen, was ich auch getan habe, aber halt nie so, dass mein Vater damit zufrieden war. Also er kam von der Arbeit nach Hause, war schlecht gelaunt und hat erstmal die ganze Wohnung sich angeschaut. Und dann gab es eigentlich immer Ärger. Und ich hatte immer Angst, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kam. Also das war, und ich wollte auch nie mit meinem Vater alleine zu Hause sein, weil es eigentlich immer in einem Streit geendet ist. Und da war dann auch Gewalt im Spiel mit. Und damit bin ich eigentlich groß geworden, eigentlich so mit dieser kritischen Betrachtung, eigentlich alles, dass alles analysiert wird, was man macht. Also von Handlungen bis hin zu Vorlieben oder wenn man Musik gehört hat, war das falsch, das war die falsche Musik. Dann habe ich sehr viel gelesen. Da wurde mir das vorgeworfen, dass ich irgendwie nicht Teil oder Part der Familie bin, warum ich nicht abends mit der Familie irgendwie am Wochenende Fernsehen schaue und so. Also ich habe mich schon sehr zurückgezogen, einfach um diese Konflikte zu vermeiden. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch den Konflikt eigentlich immer nur bestärkt. Aber eigentlich, um nicht in diesem Gesichtsfeld meines Vaters zu sein, um wenig Zeit mit ihm zu verbringen, habe ich mich auch viel zurückgezogen. Einfach weil ständig, wenn ich da war, ich das Gefühl hatte, dass eigentlich auch immer in einem Streit endete. Und meine Mutter hatte versucht, diesen Streit zu schlichten, eigentlich dann immer. Ist auch dazwischen gegangen. Und das wurde mir nachher aber auch vorgeworfen, dass sich dann meine Eltern meinetwegen gestritten haben. Es ging auch so um Sachen, dass mir vorgeworfen wurde, na gut, wenn wir uns mal trennen sollten, dann ist das deine Schuld, Anna. Und damit bin ich eigentlich genau mit dieser Schuldzuweisung. Eltern streiten sich, das ist deine Schuld.
War dein Vater oder Stiefvater, war sein ganzes Wesen so kritisch? War der auch so mit deiner Mutter oder vielleicht Geschwistern von dir? Oder war es explizit du?
Weil ja, also ich glaube tatsächlich, dass das schon einfach, dass ich nicht seine richtige Tochter war, so schon so der Auslöser war. Mhm. Meine Mutter hat ihn nochmal darauf angesprochen, weil ich meiner Mutter auch schon mal, ich glaube, da war ich so 14, habe ich ihr gesagt, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich werde eigentlich immer so kritisch betrachtet und es wird immer diese Streitereien geben. Mhm. Und ich glaube halt, dass es damit zusammenhängt, dass ich nicht seine richtige Tochter bin und dass er mich, also mein Bruder zum Beispiel nicht so behandelt hat wie mich. Also mein Bruder musste zum Beispiel im Haushalt gar nichts machen. Mhm. Und wenn mein Bruder nicht die Spülmaschine ausgeräumt hat, dann war ich diejenige, die dafür den Ärger bekommen hat. Und ich fand natürlich, es war eine ungerechte Behandlung. Meine Mutter hat das dann irgendwann meinem Vater dann so erzählt, als sie dann wieder im Wohnzimmer ihren Streit hatten. Ich habe das dann von oben so mitbekommen. Und sie hat ihn darauf angesprochen und gemeint, ja, also die Anna glaubt halt, dass du sie halt einfach nicht so gern hast wie deinen Sohn halt, weil sie halt nicht deine richtige Tochter ist. Und hat er tatsächlich gesagt, ja, natürlich ist das so. Oh. Natürlich mache ich da Unterschiede, es ist halt nicht meine richtige Tochter. So, es ist doch ganz normal, dass man sein leibliches Kind mehr liebt. Und das hat er mir nie ins Gesicht gesagt, aber ich habe es halt gehört. Und das war für mich dann aber auch der Beweis dafür oder ja, die Bestätigung, dass ich schon eigentlich recht hatte. Mhm. Wenn man irgendwie mit diesem Gefühl aufwächst, denkt man ja immer, dass die Schuld bei einem selbst liegt. Und dann wird man irgendwann noch älter und kann das irgendwie auch reflektieren. Oder man merkt ja auch diese unterschiedliche Behandlung. Und da wurde es zumindest von meiner Mutter mal zugegeben.
Wow, ganz schön hart, das bestimmt zu hören, ja. Wie war das denn dann? Also diese Streitereien, kamen die dann auch zwischen deinen Eltern, weil deine Mutter dich auch so in Schutz genommen hat? Oder hattest du das Gefühl, irgendwie du bist da so auf einsamem Posten?
Ja, sie hat mich schon in Schutz genommen. Ja. Also gerade auch, wenn die Streits nicht nur, also es wurde viel geschrien, also wie gesagt, es war auch Gewalt damit im Spiel. Mhm. Also jetzt nicht extrem, ich will es auch nicht entschuldigen oder irgendwie jemanden in Schutz nehmen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, hätte zum Arzt gehen müssen oder so. Mhm. Also so war es halt auch nicht. Aber es gab halt schon, deswegen hatte ich auch große Angst. Genau, und da ist sie halt immer dazwischen gegangen. Aber das wurde ihr halt dann auch immer vorgeworfen.
Und wie war das dann? Also du bist ja dann ausgezogen wahrscheinlich nach der Schule und du hast es vorhin gemeint, du hast die Analyse so mit 27 begonnen dann und da waren noch so die Konflikte so präsent. War das wirklich so konkret auch noch im Außen? Also dass du so mit deiner Familie wirklich noch so im Konflikt standest oder meintest du dann eher innerlich noch präsent?
Genau, ich bin ausgezogen und quasi auch immer weiter weggezogen eigentlich, damit man nicht mehr so diesen argen Kontakt hat. Ich habe schon eher die Ferne gesucht, um auch Abstand zu haben von der ganzen Geschichte. Ja, aber immer wenn ich zu Besuch war bei den Eltern, kamen ja halt diese Konflikte immer wieder auf. Also da war es dann einfach so, dass dann meine berufliche Wahl oder auch meine Studiumswahl kritisiert wurde oder eigentlich nicht nur kritisiert, sondern auch Also am liebsten hätte mein Vater es gehabt, dass ich halt irgendwas anderes mache und nicht das mache, was ich gemacht habe. Also meine Eltern haben mir mein Studium gar nicht finanziert. Ich habe mir das immer selbst finanziert oder eben BAföG und ihre Arbeiten. Das heißt, eigentlich hätte er gar kein Bestimmungsrecht gehabt, aber er hat es halt trotzdem eingefordert oder eben auch immer in Frage gestellt, was ich mache. Also es gab überhaupt gar keine Unterstützung in dem, was ich tue und auch erst recht kein Verständnis. Also auch die Promotion, die man nachher aufgenommen hat, da gab es gar kein Verständnis für, noch gar keine Unterstützung. Und ich will auch sagen, dass bis vor kurzem eigentlich dann mein Vater auch gar keine Ahnung hatte, was ich da jetzt eigentlich konkret mache. Wenn man damit aufwächst, glaube ich, sein Leben lang und auch dieses schwarze Schaf ist oder auch der Sündenbock, ist es total schwierig, sich von diesem Gefühl zu lösen, weil es so fest verankert ist. Das kann man dann auch so viel, glaube ich, wie man will, mit seinen Freunden, Freundinnen besprechen, dass es einem irgendwie schlecht geht oder dass dieser Konflikt da ist und einen belastet. Eigentlich jeder Besuch eigentlich da dann wieder bei den Eltern, weil immer in einem Streit geendet ist und immer in Rechtfertigungen. Also man muss ja ständig für sich einstehen, sich ständig erklären und man wird auch nicht angenommen, man wird nicht akzeptiert, dass man natürlich immer dann trotzdem wieder mit diesem Gefühl zurückgeht, wo man es eigentlich rational vielleicht weiß und einordnen kann. Dieses Gefühl bleibt trotzdem. Also, dass man sich selbst schuldig fühlt und auch das Gefühl hat, in der Schuld zu stehen, obwohl man das ja eigentlich gar nicht ist und tut. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die dann in der Therapie irgendwie dieses Gefühl ständig thematisiert wird oder eigentlich aufgearbeitet wird. Ich glaube, das erste Jahr habe ich nur von meiner Familie gesprochen, also nur von meinem Vater, noch immer dieselben Geschichten. Ich hatte auch mal gedacht, ich würde jetzt die Therapeutin damit langweilen, weil es kommt sie wieder mit dieser Geschichte an. Die Geschichten habe ich wirklich ständig und immer wieder. Es ist total repetitiv gewesen eigentlich.
Wobei ich gerade dachte, ein Jahr ist dafür, dass das ja so lange ging, eigentlich dachte ich gar nicht so viel. Weil das ja bestimmt sich auch alles aufgestaut hatte ja erstmal in dir. Und dann, so wie du es da sagst, sowas verankert sich ja so tief. Dann ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass das dich erstmal vor allem so lange beschäftigt hat.
Ja.
Und ich dachte auch, so ein Schuldgefühl macht es ja auch schwer, sich zu lösen. Also von außen mit Distanz, jetzt mit so einer Reflexionsdistanz sagen, so, das lässt man hinter sich. Aber wenn das in einem drin ist, dann kann man sich ja gar nicht so sehr innerlich und äußerlich dann lösen. Familie aus diesen Zuschreibungen, diesen Selbstbildern.
Mein Partner beispielsweise, der die Geschichte sehr, sehr gut kennt, natürlich auch meine Familie sehr, sehr gut kennt, der kann es oder konnte es dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr verstehen, dass das dann immer wieder aufkommt und dass man sich nicht davon lösen kann. Und schon auch immer die Frage gestellt, warum fährst du da eigentlich noch hin? Warum gibst du dir das? Du bist denen gar nicht schuldig. Warum tust du dir das immer an? Es geht dir danach schlecht. Du wirst eh nur angeschrien und dir wird gesagt, was du alles falsch machst. Du bist nicht abhängig von denen, nicht mehr. Leb dein eigenes Leben. Und es ist halt aber schwierig, das dann umzusetzen, weil dieses Gefühl ist halt trotzdem da. Und es gab dann nochmal in den letzten Jahren, also nach der Therapie, nochmal wieder Konflikte. Also mit meinem Vater. Ich fand es eigentlich sehr interessant. Ich habe das dann mit einem Freund besprochen, weil es gerade wieder sehr, sehr akut war und auch wieder eigentlich schon, also völlig absurd eigentlich, was da wieder vorgefallen war. Und da habe ich schon gemerkt, wie ich wieder in dieses Repetitive reinkomme und ich auch wieder eigentlich freigesprochen werden wollte von meinen Freunden, denen ich das erzähle, die das dann in einem Abend sich dann die ganze Zeit anhören lassen. Und eigentlich wird eh immer die ganze Zeit gesagt, es ist eigentlich krass, was du da mitmachst und wie du behandelt wirst. Das geht gar nicht. Also eigentlich hat man sein Ziel schon längst erreicht. Aber man fängt dann wieder trotzdem an und immer wieder muss man das erzählen. Und dann hat einer Freund mir gesagt so, Gott, das ist eine richtige Obsession. Und da habe ich dann gedacht, okay, krass, weil mir kommt es nicht wie eine Obsession vor. Ja. Aber es ist dann wahrscheinlich schon eher wie eine Obsession. Man kann sich irgendwie so schlecht dann manchmal lösen von diesen.
Ja, weil es ja wirklich so zu einem Teil auch der inneren Welt ist, wird und auch ein Teil von einem selbst ist. Und also wie du es auch gesagt hast, so sich schuldig zum Beispiel zu fühlen, das ist ja nicht nur äußerlich, klar. Da könnte man ja denken, dann, wenn es nur äußerlich wäre, man hat seine Schuld getan, man kann weggehen, aber es ist ja auch ein Teil von einem selbst und davon kann man sich eben nicht so leicht lösen. Man fühlt sich ja dann doch eben nämlich schuldig zum Beispiel oder mit anderen Gründen.
Ja.
Ich dachte gerade, du hast dann so gesagt, also zu Hause wurde man so analysiert und kritisiert, und wie das wohl für dich war, wo jemand ja dann genau zuhört und man weiß ja nicht, was denkt er sich dazu, wie bewertet er das. Würdest du sagen, da ist das Thema auch da gewesen oder ist das anders gewesen mit deiner Therapeutin?
Ja, ich glaube, ich habe genau dieses Gefühl übertragen. Also kritisch betrachtet werden. Und
ja, langweilig hattest du ja schon als Stichwort gesagt. Ich dachte so, das langweilt sie.
Also es fing schon viel früher an eigentlich. Mhm. Also es setzt viel früher ein, diese Angst davor, kritisch betrachtet zu werden. Also mein Weg zur Analyse war nicht lang. Also ich bin nur 5 Minuten entfernt gewohnt quasi von der Praxis. Es war schon so, wenn ich quasi vorm Haus stand oder ich schon die paar Schritte vor dem Haus, hatte ich Angst, dass die Therapeutin oben am Fenster steht und nur darauf wartet, dass ich komme. Und es hat sich angefühlt wie Pfeile, die von oben runtergeschossen werden. Also es war schon so, dass ich dieser Weg zu ihr hin schon wie so ein Spießrutenlauf war eigentlich. Mhm. Und dann klingelt man, dann geht man diese Treppe hoch und dann steht dann die Therapeutin an der Tür. Und das war ja wie so ein Spießrutenlauf, da hochzulaufen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, jetzt guckt sie schon und kritisch eigentlich die ganze Zeit. Also, dass man immer in so einer Alertstimmung ist. Es ist sehr neurotisch natürlich alles. Das ist mir schon total klar, aber dieses Gefühl ist einfach da gewesen.
Ja. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist ja wahrscheinlich gerade die Schwierigkeit gewesen.
Ja.
Das anders zu sehen oder sich anders zu sehen.
Es ist auf jeden Fall man ist auch enorm unsicher und man hat Angst und diese Gefühle haben mich, glaube ich, immer begleitet.
Wie war eigentlich für dich das erste Treffen oder die ersten Treffen mit deiner Therapeutin? Was hattest du? Also hast du dich trotz dieser ganzen Gefühle irgendwie wohlgefühlt oder warst du einfach nur froh, irgendwie einen Platz zu haben? Oder wie ging es dir denn so am Anfang?
Also zum einen war es mir total wichtig, dass ich nicht zu einem Mann gehe. Mhm. Das wäre noch schwieriger gewesen, die Überwindung überhaupt. Deswegen war ich schon sehr froh, bei einer Frau zu sein, weil die anderen beiden Therapien, die ich gemacht hatte, die waren bei Männern auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass, wenn ich das vergleiche, war das schon erstmal ein anderes Setting für mich, in dem ich mich wohler gefühlt habe, also eben bei einer Frau. Und die Therapeutin ist auf jeden Fall sehr freundlich gewesen, hat auch so mir schon das Gefühl gegeben, vertrauensvoll zu sein. Ja, schon eher so einen Raum, glaube ich, einem gegeben, in dem man sich wohlfühlen kann. Mhm. Also das war schon eher so, dass ich dann, wenn ich dort saß, diesen Weg dahin überwunden hatte, quasi, dass man dann, wenn man da erstmal ja im Sitzen ja angefangen hat, ich mich schon eher wohlgefühlt habe. Also es war nicht so, dass ich da dann aufgehen wollte und weggehen wollte oder so. Also es war schon eher, ja.
Ist es dir denn so gelungen, überhaupt von dir frei erzählen zu können? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man sich ständig so kritisiert beäugt fühlt, dann überhaupt so von sich sprechen zu können.
Naja, genau. Und das war, glaube ich, auch einer der Hauptschwierigkeiten in der Therapie, von sich selbst zu sprechen. Ich glaube, am Anfang hat sie mir schon noch geholfen und quasi so Stichworte gegeben, versucht, so Einstiege zu finden. Ja. Aber dann nach nach einem halben Jahr hat sie dann schon mal versucht, das nicht mehr zu machen. Also nicht mehr diese Hilfestellung einem zu geben. Und dann war es auf jeden Fall auch so, dass ich da manchmal eine halbe Stunde saß und nichts gesagt habe, einfach weil ich das nicht konnte. Und das hat dann auch, glaube ich, wirklich lang gedauert, bis ich das irgendwann, also bis ich von mir aus tatsächlich hier über etwas sprechen konnte.
Also du warst eine halbe Stunde quasi schweigend da gesessen und hat es in dir Druck aufgebaut? Also weil so Schweigen ist ja eigentlich jetzt nicht so unbedingt was Alltägliches. Mhm. Ja, schon.
Ja, das war schon ein Druck. Und es war man hat sich gegenseitig angeschaut und ich habe versucht eigentlich die ganze Zeit wegzuschauen und gewartet und ich habe auch überlegt, wie fängst du jetzt an, was sagst du? Und dann ist es aber wie so ein Blackout eigentlich, dass man dann gar nichts sagen kann und auch nicht weiß, was. Und man sich aber dann auf jeden Fall unwohl fühlt. Und dann war es immer so, dann lächelt man sich gegenseitig an und wir wissen ja beide, dass, wo das Problem liegt, oder? Aber ja, da ist sie auch schon eher hart geblieben und hat nichts gesagt.
Hättest du dir mehr Hilfestellung da an der Stelle gewünscht oder hat das dir eher das Gefühl gegeben, ja, eigentlich will sie dir den Raum lassen und du brauchst halt vielleicht lange Anlauf?
Ich glaube, ich habe mich wahrscheinlich manchmal auch einfach entschuldigt. Das kann gut auch sein, dass ich dann, ja, es tut mir leid, dass ich es nicht hinbekomme. Und es war immer dann aber klar, ja, es macht gar nichts, wir haben Zeit. Und, und wenn sie halt nichts sagen, dann sagen sie halt nichts. Dann sitzen wir einfach hier, so ist auch okay. Mhm. Und das war dann wiederum, ich glaube, das war auch gut, weil ich schon das Gefühl hatte, also da kam dieses Schuldbewusstsein oder dieses Schuldgefühl auf, weil ich die ganze Zeit nichts sage. Und jetzt eigentlich ist ja irgendwie ziemlich sinnlos. Und ich denke, gedacht, dass jetzt was von mir erwartet wird, aber dann hat die Person mir, die Therapeutin, eben gesagt, dass sie eigentlich nichts erwartet und dass es auch okay ist, wenn ich einfach nichts sage und dass es halt so die Zeit braucht, die es halt braucht und dann passt es schon und ja, und dann hat man irgendwie gelernt, damit irgendwie umzugehen. Es ist jetzt nicht unbedingt dann immer sofort besser geworden. Ich glaube, ich habe dann immer so Wege gefunden, worüber ich für mich einen Einstieg finden konnte. Also von mir aus zu sprechen, da habe ich mir meine Träume erzählt. Ah, ne? So, das war dann irgendwie, wenn ich so Geschichten, die Geschichten der Nacht vom Schlaf quasi erzählen konnte, das war ich manchmal ganz froh, wenn ich was geträumt hatte.
Ich glaube, da stellen wir dir gleich noch ein paar Fragen. War sehr spannend, die Rolle von Träumen und Therapien. Was würdest du denn sagen, was für eine Rolle hat denn die Therapeutin dann für dich so am Anfang und vor allem so im Verlauf der Therapien gespielt?
Im Verlauf der Therapie auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Also und am Anfang kann ich das gar nicht sagen. Am Anfang war es, glaube ich, einfach nur der Ort. Eigentlich war es für mich erstmal wichtig, das zu machen. Ich war froh, dass ich einen Platz habe auf jeden Fall. Und nachher beim Laufe der Zeit habe ich, glaube ich, die Therapeutin wahrgenommen als eine Person, die immer für mich da ist. Quasi irgendwie. Oder einer Person, der ich vertrauen kann, der ich wirklich eigentlich alles erzählen kann. Eine Person, die mir einen Ort schafft, einen Raum schafft, der nur für mich ist. Mhm. Also eine mir zugewandte Person, aber nicht negativ zugewandt, sondern positiv. Und dass ich eigentlich dort nichts falsch machen kann. Und ich glaube, das, ja, und auch eine Person, die Rolle hat sie, glaube ich, schon so ein bisschen auch eingenommen. Vielleicht das, was meine Eltern mir nicht mitgeben konnten, nämlich so ein Sicherheitsgefühl zu geben, dass sie wirklich eine Person ist, die da war. Und auch außerhalb der Sprechzeiten. Mhm. Als ich das erste Mal nicht an Weihnachten dann zu meinen Eltern nämlich mal gefahren war, was für mich wirklich schwierig war, weil das war so der erste Akt der Emanzipation. Das war so, ich würde sagen, so nach anderthalb Jahren Therapie. Mhm. Und mir war das natürlich total klar, dass das für mich ein Riesenschritt war, nicht dorthin zu fahren. Also es war auch dann wieder ein Riesenkonflikt, den ich da erzeugt hatte. Aber sie hatte mir dann angeboten, dass ich an Heiligabend sie auch anrufen könne, wenn es halt ganz schlimm ist. Oder beziehungsweise, ja, sie hat mir einfach die Möglichkeit gegeben. Mhm. Und das hatte ich dann auch wahrgenommen. Ich habe sie dann wirklich angerufen am 24. nachmittags. Und dann haben wir das besprochen, so wie es mir jetzt gerade geht, damit, dass ich jetzt das erste Mal an Weihnachten nicht da bin und wie meine Eltern reagieren oder reagiert haben. Und dass das okay ist. Das war eigentlich auch ganz wichtig, dass dann wieder jemand, der nicht irgendwie zum Freundeskreis gehört, einem sagt, dass es der richtige Weg ist, dass es die richtige Entscheidung ist und dass ich das machen darf und mir auch das Schuldgefühl zu nehmen eigentlich.
Ja.
Ich habe so, wenn du davon erzählst, so die Vorstellung, dass ihr beide wusstet eigentlich in dem Sinne, worum es geht, also das Gefühl, verurteilt zu werden, nicht sprechen zu können und dass es in der Therapie so ganz viel darum ging, eigentlich dieses Sprechen zu lernen. Also Sprechen zu lernen im Sinne von sprechen zu können, ohne sich verurteilt zu fühlen. Frei sprechen zu können. Und dass da so dieser therapeutische Prozess ganz viel darum ging. Mhm. Und etwas, was man ja, man kann zwar dann wissen, warum man nicht sprechen kann, aber es ist immer noch was anderes, dann anzufangen, zu sprechen und was von sich zu erzählen und es zu riskieren und versuchen, irgendwie einen Weg zu finden. Du hast gesagt, über Träume war zum Beispiel erstmal ein ganz wichtiger Weg. Würdest du sagen, das ist so immer das Zentralthema so gewesen in der Therapie?
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie sehr oft eigentlich mich darauf hingewiesen hat, dass es schon auch darum geht, unzensiert zu sprechen. es ist nicht, ihr gar nicht so sehr darum geht, dass ich jetzt da meine Geschichten gescriptet erzähle oder halt ja rational, gut durchdacht, reflektierte Geschichten da jetzt erzähle, sondern ja, dass es eigentlich genau um das Unzensierte eigentlich geht. Aber genau das fiel mir halt schwer. Mhm, also ja. Zu Hause durfte ich nicht unzensiert sprechen. Denn wenn ich das tat, wurde das sofort kritisiert. Es kann nachher in einem Streit geendet haben, wo man angeschrien wird oder wieder die Hand ausgerutscht ist oder so. Es kann wirklich so von wirklich irgendeiner Kleinigkeit, die man so gar nicht bedacht hätte oder gedacht hätte, dass es dann nachher in so einem Riesenstreit endet, was eben dazu geführt hat, dass ich eben nichts gesagt habe. Und wenn ich was gesagt habe, dann ganz genau darauf geachtet habe, was ich jetzt sage, was ich jetzt sagen kann. Und insofern war das eigentlich, wie du gerade schon meintest, in der Therapie so ein Prozess, genau das eigentlich jetzt zu erlernen, frei zu sprechen. Und ich würde schon sagen, dass, also was nachher mir das tatsächlich erleichtert hat, das freie Sprechen, das war dann nachher der Wechsel vom Sitzen zum Liegen halt hin.
Mhm. Wann kam der? Also wann habt ihr gewechselt?
Ich glaube, es war schon so nach der Hälfte dann, also nach anderthalb Jahren auch dann ungefähr.
Wie kamt ihr da drauf?
Ich glaube, dass das schon immer auch mit im Plan war, dass man das irgendwann mal macht. Also ich wurde auch gefragt, ob ich es gerne auch möchte und ich habe das schon immer bejaht und sie war sich aber am Anfang immer sehr unsicher, ob ich das schon so früh überhaupt kann, weil sie gedacht hat, ich bräuchte eigentlich noch diesen Sichtkontakt auf jeden Fall. So, sie hat sich gefragt, dass vielleicht nachher, also inwiefern das von mir überhaupt verarbeitet wird. Und deswegen wollte sie es, glaube ich, gar nicht so schnell oder so überstürzt halt, dem Wechsel eigentlich davon starten gehen lassen. Und dann irgendwann waren wir aber soweit. Ich glaube, irgendwann war es dann in irgendeiner Sitzung. Ich glaube, davor wurde ich auch schon mehrmals gefragt und dann haben wir es irgendwie nicht ganz umgesetzt. Vielleicht war ich auch mal nicht ganz überzeugt oder nicht, ich weiß es nicht. Und dann aber gab es so das, machen wir es jetzt einfach heute mal. Mhm. Dann haben wir angefangen, das im Liegen zu machen oder auszuprobieren. Und von da an ist es dann auch im Liegen geblieben, weil ich habe mich dann so wohl gefühlt auf der Couch. Und es war für mich so eine Befreiung eigentlich. Es war, lief alles schon sehr viel einfacher dann.
Kannst du genauer sagen, warum? Also was war für dich anders als im Sitzen?
Also eben genau nicht mehr in diesem Blickfeld eigentlich zu sein. Kann damit von die Person hinter einem ja viel mehr vergessen oder und dann wirklich viel, viel freier sprechen, wenn man sich nicht mehr so in diesem Blickfeld eigentlich da so befindet und nicht mehr so beobachtet fühlt. Wobei ich von mich hier angreifbar gefühlt habe, trotzdem, deswegen habe ich ganz lang, es gibt ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das, ich weiß nicht, wie das in anderen Therapien ist, aber sie hat auf jeden Fall mal eine Decke gehabt bei der Couch. Das war auf jeden Fall das Erste, was ich gesagt hatte, als ich auch auf der Couch lag, oder eine der ersten Sachen, dass ich mich angreifbar fühle von, so am ganzen Körper. Und dann meinte sie, ja, es gibt ja eine Decke, die können Sie jetzt einfach mal nehmen. Und erstmal habe ich das nicht angenommen, weil ich solche Sachen auch nicht mal sofort annehme. Und dann habe ich aber gemerkt, so nach ein paar Minuten, ja eigentlich, vielleicht nehme ich sie doch, weil es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Und dann habe ich die Decke bis oben hin, bis zum Hals hin zugezogen. Und dann habe ich gedacht, ah ja, so ist es jetzt angenehm eigentlich, ja. Und das habe ich dann, glaube ich, wirklich 2-3 Monate habe ich immer diese Decke genommen, bis ich dann irgendwann...
war hoffentlich nicht Sommer.
Ich weiß es gar nicht mehr, was für eine Jahreszeit war. Mhm. Ja.
Das hat ja so ein Gefühl von Schutz nochmal zusätzlich gegeben.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube echt ein Vierteljahr lang habe ich die Decke verwendet.
Ich finde das so ein schönes Bild von so psychischen Haut, die man dann erstmal sich so ganz konkret nehmen kann und irgendwann kann man sie dann weglassen, wenn man genug Vertrauen hat oder die Haut so gewachsen ist.
Ja.
Und das ist ein schönes Bild eigentlich dafür.
Ja. Ich habe mich auch total gewundert, also dass die Decke so hilft. Also dass das wirkt tatsächlich, ja. Mhm.
Was würdest du denn sagen, da greifen wir natürlich jetzt ein bisschen aufs Ende vor, aber hat dir die Therapie insgesamt geholfen? Hast du das Gefühl, du konntest mit der Therapie das Thema bearbeiten, bist weitergekommen mit diesen Möglichkeiten?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich den Konflikt mit dem Vater dadurch irgendwie ganz gut bearbeiten konnte. Also auf jeden Fall einen Weg gefunden hatte, damit zurechtzukommen oder ja das auch erstmal zu verstehen und auch, es blieb ja nicht dabei stehen, also wenn ich meinte, dass ich dann erstmal so ein Jahr lang gebraucht habe, um immer wieder diese Geschichte zu erzählen und auch konkrete Situationen zu besprechen. Ist es ja dann so, dass man das ja dann auch erstmal, also irgendwann muss man das ja dann auch auf die Gegenwart beziehen. Und dann versteht man natürlich auch sich nochmal viel mehr und auch das Problem, dass man hat, ich hatte zum Beispiel auch Angst, immer zum Arzt zu gehen und habe so Arztbesuche immer gemieden. Auch was weiß ich, irgendwelche Verwaltungsgänge oder so.
Weil du Angst im Kontakt hattest oder Krankheitsängste oder was war der Grund für?
Ja, generell, ich glaube, dieses einfach wieder dieses, man ist dann so
untersucht zu werden.
Genau, naja, genau.
Analysiert zu werden.
Na, man präsentiert sich und dann ist da wieder jemand, der dann irgendwie urteilt. Also diese Auseinandersetzung habe ich eigentlich immer gemieden. Ich gehe auch selten zum Arzt. Aber auch im Beruflichen ist dann auch so, dass man, gibt ja dann auch gewisse Vorgesetzte, die, oder man sucht sich ja dann auch wieder so Vorgesetzte, die vielleicht dann ähnlich sind wie der Vater. Und dann hat man wieder dieselben Konflikte und Probleme dort auch, dass man dort angeschrien wird oder bei den Personen oder sich auch da ständig schuldig fühlt, immer ständig sonntags zu jeder Uhrzeit am besten auf E-Mails antwortet. Also eigentlich wiederholen sich einfach dann wieder gewisse Beziehungsstrukturen, eigentlich noch Machtgefälle eigentlich, die, ich glaube, meine Therapeutin hat so das Familienregime so eher so, ja, tyrannisch beschrieben. Mhm. Und ähnlich, würde ich sagen, hat dann eigentlich auch so Arbeitsbeziehungen, also hat sich das auf die Arbeitsbeziehungen auch übertragen, glaube ich, dass man dann wieder in solche Strukturen reinfällt. Und das war dann natürlich nach dem ersten Jahr Konflikt Familie, konnte man dann eben auch Konflikt Gegenwart besprechen eigentlich. Und das übertragen. Und ich glaube, dann hat man auch viel mehr dann seinen Alltag oder seine alltäglichen Konflikte oder Probleme, die man hat, verstanden und auch wie man, warum man dann in gewissen Situationen so und so reagiert.
Würdest du sagen, diese ersten Symptome, die du am Anfang geschildert hattest, also so körperliche Symptome zum Beispiel, hattest du ja erwähnt, sind die dann weggegangen oder wann sind die weggegangen? Wie war das?
Also die Schlafprobleme sind, glaube ich, dann schon relativ schnell weggegangen. Und dann kamen sie vielleicht dann auch wieder in gewissen Situationen wieder, also bei Stress oder so. Und die depressiven Phasen haben mal eingesetzt und dann wieder nicht. Ich glaube, die depressiven Phasen haben sich ja vor allem dann nochmal geäußert, wenn man irgendwie beim Arbeiten nicht, also da ist Schwierigkeiten gehabt zu arbeiten, zu schreiben beispielsweise. Also jetzt was die Lohnverhältnisse quasi anging, das ist gar kein Problem, aber sobald es dann um die eigene Arbeit wie Abschlussarbeiten und so weiter, Hausarbeiten, Dissertationen ging, da ist es dann wieder schwierig.
Also für andere was machen, das geht, aber für sich selber dann zu sorgen.
Mhm. Genau, also gerade andere Arbeiten kann ich super und auch zu jeder Uhrzeit quasi eigentlich und auch kann man gut erfüllen. Mhm. Aber wenn es um die eigenen Sachen ging, die sind auch immer hinten angestellt quasi eigentlich. Und wenn man dann sich dran setzt, dann fängt quasi die Depression an.
Mhm. Was würdest du denn sagen, was hat dir dann geholfen in der Therapie, wenn du sagst, es hat geholfen, das war was ganz Wichtiges?
Ich glaube, ich habe das vorhin schon einmal erwähnt, dass ja schon eigentlich aus meiner Sicht die Therapeutin so ein bisschen das übernommen hat, was mir meine Eltern nicht mitgeben konnten, nämlich so ein Sicherheitsgefühl eigentlich. Das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe nach der Therapie. Also zum einen hat mir die Therapeutin zum Ende schon, also wirklich lieberweise immer mitgegeben, ja, wenn sie... Ich entlasse sie jetzt. Ich glaube, sie werden das schon alles gut hinbekommen. Aber wenn es halt wieder mal schwierige Situationen geben sollte, dann ist sie auf jeden Fall da und ich kann ihr jederzeit schreiben oder sie anrufen. Und dann meinte sie, würden wir schon irgendwie Wege finden. Und das hat es mir auch mitgegeben. Sie meinte, ja, vielleicht denken sie auch einfach nur an den Situationen an mich, wenn es ihnen mal vielleicht nicht so gut geht. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also wenn es mal so Situationen gab, der man eben wieder... Ich hatte ja vorhin erzählt, dass nochmal dieser Konflikt mit meinem Vater dann nochmal aufkam wieder nach der Therapie. Da habe ich wirklich sehr viel an die Therapeuten gedacht. Und manchmal auch, wenn es so Prüfungssituationen gibt oder Bewerbungsgespräche, dann denke ich, und man irgendwie ein bisschen angstvoll dahin geht, es ist ja jeder aufgeregt und keine Ahnung, denke ich dann nicht irgendwie so an meine Eltern oder meine Mutter oder was weiß ich, denke immer an die Therapeutin. So. Das ist wie so ein Backup, dass man hat, auf das sich zurückgreifen kann. Das ist wie so ein Hack quasi eigentlich. Ich weiß, vielleicht ist es auch symbolisch oder so, aber auf jeden Fall ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube schon, dass ich ohne diese Therapie nicht so sicher durchs Leben gehen könnte, wie ich das heute tue. Auf jeden Fall. Also das habe ich, glaube ich, da alles nachholen können. Auf jeden Fall. Also ich habe Werkzeuge mitgegeben bekommen, wie ich jetzt irgendwie gescheit durchs Leben laufen kann.
Mhm. Ja, also das heißt ja nicht, dass man für immer und ewig konfliktfrei ist, sondern... Wie du sagst, vielleicht, dass du dann irgendwie aber innerlich so eine gute Figur hast, auf die du zurückgreifen kannst, durch die du dich gestärkt auch fühlen kannst in Konflikten.
Ja, genau, Stärkung, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich glaube, irgendwann ist es dann eher auch, also brauche ich dann auch dieses Bild dann nicht mehr oder brauchte ich das nicht mehr. Und klar, natürlich gibt es immer noch Konflikte und ich glaube, der Charakter ist bestimmt auch mit geprägt. Aber ich würde sagen, Konflikte sind für mich nicht mehr so problematisch, wie sie früher waren. Sie sind für mich zu bewältigen. Ich kann jetzt viel, viel lockerer auf das Ganze schauen und sie sind einfach für mich handelbar, wahrscheinlich wie sie auch für euch handelbar sind vielleicht. Sie bedeuten dann nichts Schlimmes.
Ja, quasi mehr. Es zieht ja nicht mehr so den Boden unter den Füßen weg.
Genau. Ja. Und es ist auch nicht so, dass es mich dann im Alltag beeimflusst und ich dann nur noch an diesen Konflikt denken muss oder so. Und ich muss auch sagen, dass ich nach der Therapie interessanterweise gar nicht mehr in solche Arbeitsverhältnisse hineingekommen bin. Also all meine Arbeitsverhältnisse, die ich jetzt habe, die sind alle ziemlich super. Also da gab es jetzt keine Wiederholung mehr.
Ja. Ich finde, das hört man auch so raus. Also diese Erfahrung, was verinnerlicht zu haben, ne? So eine gute Figur, die man irgendwie, so eine Elternfigur, die man in sich trägt. Aber ich finde auch dieses Verstehen, also diese Zusammenhänge verstehen, das finde ich, das hört man total raus, wenn du erzählst, das ergibt richtig Sinn. Und ich finde auch, ich kann mir das richtig vorstellen, dass das dann auch hilft in Situationen, wenn man merkt, ah, jetzt komme ich wieder in so eine Situation, da ist schon wieder so eine Figur. Ja, ich weiß aber, warum ich mich da hingezogen fühle oder warum ich wie somnambul da irgendwie hingerate. Und dieses Verstehen, warum man auf bestimmte Situationen so reagiert, das kann ich mir vorstellen, dass auch sehr hilfreich ist, um ihnen dann auf den Weg zu gehen in solchen Situationen.
Na, sowas zu erkennen und gar nicht mehr so attraktiv, in Anführungszeichen, anzufinden.
Ja. Würdest du sagen, dir hat auch was gefehlt in der Therapie?
Kann ich jetzt nicht so sagen. Also müsste ich wahrscheinlich jetzt länger drüber nachdenken. Also was mir auf jeden Fall gefehlt hat, oder was ich schon bedauernswert fand, ich hätte eigentlich noch ein Jahr gehabt nach diesen 3 Jahren, aber ich bin halt eben beruflich weggezogen und das war, also ich hatte halt ein Stellenangebot bekommen und der erste Gedanke war, als ich das Stellenangebot bekommen habe, ach, das kann ich gar nicht machen, ich kann ja nicht meine Therapie einfach so sein lassen. Ich glaube, dieses letzte Jahr Therapie wäre nochmal so ein Jahr im Liegen gewesen, bei dem ich, glaube ich, wirklich frei hätte sprechen können. Also ich habe wirklich mich total auf dieses letzte Jahr gefreut gehabt, weil ich wusste, das war endlich an so einem Punkt, wo man frei sprechen konnte und ich auch mit einem sehr guten Gefühl und immer in die Sitzungen gegangen war und mich auch schon auf die Couch gefreut hatte eigentlich.
Das ist interessant, weil das ja so ein ganz anderes Bild jetzt ist, als was du vorhin geschildert hast, als du hingegangen bist. Ne? Ja. Also sich auf die Couch sogar zu freuen und dahin zu gehen. das ist ja wie Tag und Nacht fast von dem, was du erzählst.
Ja, ja, genau, voll, total. Mhm. Und das fand ich schon immer so ein bisschen schade, weil ich habe mich dann nachher für die Stelle halt entschieden, mhm, und eben auch für den Umzug, was dann halt auch bedeutete, dass ich dann die Therapie aufgeben muss, was ich auch mit der Therapeutin besprochen habe. Ich hatte dann auch so einen Kompromiss mit der neuen Arbeit quasi ausgemacht, dass ich nicht sofort wegziehen kann, aber ich so ein halbes Jahr noch brauche, bis ich dann umziehen kann. Und in diesem halben Jahr haben wir dann die Therapie dann abgeschlossen, mhm, ganz gut. Oder das waren 4-5 Monate oder so. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass man das langsam machen konnte. Es wäre, glaube ich, schlecht gewesen, wenn man das dann wirklich so abrupt gemacht hätte.
Wie war das eigentlich, wenn man, also das, da sind wir jetzt ja sozusagen schon Richtung Ende, aber wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, gab es denn für dich so besonders schwere Phasen oder Momente in der Therapie, wo du sagen würdest, das war jetzt irgendwie sehr anstrengend, sehr, da wart ihr irgendwie vielleicht tief im Prozess oder sowas? Hast du da was in Erinnerung?
Also es gab einmal da hatte ich das Gefühl, einen Rückschritt. Also ich hatte auf jeden Fall auch so Angstsymptome, also zumindest diese Angst war auf jeden Fall mit Teil meiner Psyche. Mhm. Oder die Angstzustände. Aber es war nicht so, ich hatte nie Panikattacken. Und dann hatte ich aber, glaube ich, so relativ, ich weiß nicht, so im zweiten, dritten Jahr oder so, die erste Panikattacke bekommen. Und die hielt auch irgendwie relativ lang an. Und da hatte ich das Gefühl, so einen Rückschritt zu machen. Also die Panikattacke war wirklich so anderthalb Tage oder so, ich weiß nicht. Oder ich weiß nicht, ob es anderthalb Tage waren, aber schon so ein bisschen länger. Also die ging auch über die Nacht. Ich habe dann nachts davon geträumt, wie ich eingewiesen werde. Und das war auch so Teil der Panikattacke. Also ich hatte Angst, verrückt zu werden. Mhm. Und mich konnte mein Umfeld, also Freunde und Freundinnen, auch nicht vom Gegenteil überzeugen, obwohl schon klar war, dass es eine Panikattacke ist. Und dann war es erst die Therapeutin. Ich hatte dann am nächsten Tag auch eine Sitzung. Erst sie konnte mich dann davon überzeugen, dass das eine Panikattacke ist und dass ich nicht wirklich gerade eine Psychose habe oder so.
Ja.
Das fand ich auf jeden Fall zum einen interessant, dass mir das meine Freundinnen sagen konnten, mein Freund, und das nicht gewirkt hat. Und dann saß ich aber da weinend wirklich und der Überzeugung davon, dass ich jetzt verrückt geworden bin. Und sie hat aber wirklich die Worte gefunden und mir ganz bewusst gesagt, dass das eine Panikattacke ist und dass ich nicht verrückt bin und dass sie verrückte Menschen kennen quasi und dass es keine Psychose ist auf jeden Fall.
Ja.
Und dann war ich beruhigt. Aber die Panikattacken kamen in dem Zeitraum gehäufter und da war das für mich so ein bisschen der kurz so wie so ein Rückschritt eigentlich. Ich auch gedacht habe, es ist sie bestimmt auch total enttäuscht, dass ich jetzt eigentlich so eher nach über der Hälfte der Therapie jetzt mit einmal ein neues Symptom bekomme oder so. Aber das hat sich nachher auch gelegt und es hing vielleicht auch mit einem Unfall zusammen, den ich zur selben Zeit hatte. Ich habe nämlich einen Achillessehnenriss gehabt und vielleicht war das auch so mit der Auslöser eigentlich dieser plötzlichen Panikattacken, wenn man mit diesem Achillesriss und dieser Orthese dann durch die Gegend läuft und nicht mehr ganz einsatzfähig ist eigentlich und ich da auch im Arbeitskontext keine Unterstützung bekommen hatte, sondern eigentlich von mir erwartet wurde, dass ich genau denselben Einsatz zeige wie vorher, dass da eigentlich so wahrscheinlich so eine neue Situation das dann hervorgerufen hatte wahrscheinlich. Und das haben wir aber auch analysiert, das war eigentlich dann auch wiederum interessant.
Mhm.
Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, für mich ein kurzer, nicht nur Rückschritt, sondern auch überhaupt zum ersten Mal eine Panikattacke zu erleben.
Ja.
Schon auch heftig eigentlich.
Mhm.
Würdest du sagen, das hat auch was mit der Therapie zu tun gehabt? Also dass das auch so ein Teil von dem therapeutischen Prozess irgendwie war, also diese Krise?
Das kann ich, glaube ich, überhaupt gar nicht sagen. Weil es zu dem Zeitpunkt eigentlich keine bedeutsame Veränderung gab. Also ich hab tatsächlich eher das Gefühl, dass es schon was von außen eher war, nicht innerhalb von der Therapie etwas.
Mhm. Ja.
Würdest du sagen, das war so der schwerste Moment in der Therapie oder in dieser Zeit?
Es war auf jeden Fall für mich total schwierig, damit umzugehen, weil ich das halt noch nie hatte. Und ich finde, also die ganze Zeit davor Angst zu haben, verrückt zu werden, da nicht diese Gewissheit zu haben, ob man das jetzt ist oder nicht. Oder wenn man halt diese Attacken hat, ja. Es ist ja nicht so, dass es dann ständig da ist. So. Aber das fand ich schon schlimm. Also vor allem auch diese Angst dann davor, dass es dann wieder eintritt. Das ist ja dieses Klassische.
Ja.
Das hat auch, ich glaube, dann so ein halbes Jahr gedauert, bis ich es nicht mehr hatte. Und genauso lange habe ich halt diese Achillessehnen gehabt, verfolgt. Und dann hat er mich so lange. Ne? Und dann kam es aber auch nie wieder.
Ja. Hattest du denn mal umgekehrt Gedanken, dass du dachtest, oh, jetzt bin ich aber anderthalb Jahre in Therapie, wieso kriege ich jetzt Panikattacken? Also eher umgedreht auch, dass du vielleicht dann Vorwurf hattest?
Ja, ja, ja. Na, ich glaube, Vorwürfe an andere fallen mir eher schwer. Ich glaube, ich würde die Vorwürfe eher an mich weitergeben. Also deswegen, das war auch wirklich eher so dieser Gedanke, Mist, jetzt enttäusche ich sie.
Ja.
So nach eigentlich langer, langer Therapiezeit für mich damals und eigentlich ja eher Fortschritten, mache ich ja eigentlich quasi gerade einen Rückschritt. Also das war kein Vorwurf an die Therapeutin.
Gab es denn für dich umgekehrt so einen besonders glücklichen Moment in der Therapie oder besonders eine schöne Phase?
Ich glaube, tatsächlich ist diese schöne Phase, ich glaube, diese schlimmste Phase mit dem Eintritt dieser Panikattacke ist gleichzeitig mit dieser Panikattacke auch der schönste Moment, wo sie halt da saß und mir gesagt hat, dass ich das nicht habe. Also, dass ich keine Psychose habe. Ich glaube, ich bin danach so befreit rausgegangen aus der Praxis. Das war, glaube ich, gleichzeitig der schlimmste Moment, gleichzeitig aber auch der beste.
Aha. Dann war das so irgendwie so ein Schwellenpunkt vielleicht auch in der Therapie irgendwo.
Mhm.
Also, dass da so vieles vielleicht kulminiert ist. Irgendwas, was ganz Wichtiges, was jetzt vielleicht nicht so klar ist, was, aber.
Na, du hast ja so beschrieben, so, das kann dich keiner erreichen. Ne? Da, wo du jetzt drin steckst, da findet dich niemand. Die Worte der anderen dringen nicht durch. Und dieses Gefühl zu haben, doch, es gibt jemanden, der mich da erreichen kann. Und selbst aus sowas finde ich hinaus. Und es versteht der andere. Und es kommt so ein Kontakt zustande. Also so hört sich für mich an, dass das auch was ganz Befreiendes war, nicht eingemauert zu sein in seinem Symptom.
Ja, das Gefühl ist dann wieder weggegangen, also mit diesem Freispruch quasi eigentlich. Also es war wirklich wie ein Freisprechen. Freisprechen von dem, wie auch, was auch immer das war. Und ich selbst konnte das nicht handeln und auch andere von außen halt nicht, aber die Therapeutin halt schon. Das war.
Ja.
Ich war wirklich sehr froh, als ich da wieder rausging und also so befreit und wieder durch die Straßen gehen konnte, einkaufen gehen konnte und sich das einfach anders angefühlt hat. Also diese Angst einfach weg war. Die Angst war einfach wirklich weg.
Ja.
Und davor war ich wirklich davon überzeugt, eingewiesen zu werden halt. Mhm. Also sonst schöne Momente sind sicherlich auch die gewesen, eben der Rückhalt, also dieses Telefonat an Weihnachten, von dem ich erzählt habe. Also einfach quasi zu erfahren, dass da wirklich eine Person ist, die nicht so eine Art Ersatz halt eben ist, aber ich weiß nicht, ob man das dann nur Ersatz nennen kann. Also es ist nicht nur. Ich würde schon sagen, dass sie vielleicht mehr als andere Therapeuten oder was man sich unter den Therapeuten oder Therapeutin vorstellt. Ich hatte immer das Gefühl, dass es schon ein bisschen darüber hinausgeht und dass man dadurch den Eindruck hatte, dass es ihr nicht darum ging, ihr einfach nur ihren Job zu machen, sondern dass sie wirklich einem helfen wollte und da darauf gerichtet war oder einem unterstützt hat und einfühlsam war und ja, und mir auch, glaube ich, immer zu verstehen geben wollte, dass sie das wirklich gerne macht.
Dass sie wirklich an deiner Seite stand.
Ja, ich glaube, sowas dann zu erfahren, weil ich glaube, so das habe ich, wie gesagt, nicht so, glaube ich, aus meiner in meiner Biografie so erfahren, so arg. Das war, glaube ich, dann hilfreich.
Mhm.
Oder musste ich irgendwie auch erstmal mit umgehen eigentlich, mit so einer Art von Beziehung.
Mhm.
Also nicht das zweite Rad oder die zweite Reihe zu sein und so, sondern wirklich gemeint zu sein.
Mhm. Mhm.
Du hattest schon von den Träumen erzählt. Dass die eine Rolle gespielt haben. Also die Frage, ob Träume eine Rolle spielen, die, glaube ich, können wir überspringen. Also ganz, wie sich's für eine Psychoanalyse gehört, waren Träume was Wichtiges. Was würdest du denn sagen, welche Rolle haben denn die Träume aber so in der Therapie gespielt? Haben die sich auch verändert im Laufe der Therapie?
Verändert haben sie sich schon. Also die Rolle, die sie gespielt haben, waren, also sie hatten schon eine wichtige Rolle gespielt. Also für mich vor allem eine wichtige, weil das war für mich halt immer ein sehr guter Einstieg. Das hat sie manchmal auch ein bisschen kritisiert, weil sie dann schon mal meinte, dass es, kommen Sie wieder hierher und offen präsentiert, Hella, und ja, ich bin ja die Psychoanalytikerin und dann geben Sie mir Ihre Träume und dann können wir jetzt darüber sprechen, aber wollen wir nicht über Sie mal sprechen? Also quasi so ungefähr.
Der Traumtrick. So.
Genau, das wurde mir dann irgendwann, weil ich dann oft diese von immer meine Träume quasi hergenommen habe, leicht zum Vorwurf gemacht, aber auch nur im Scherz. Also ich durfte auch immer so viel von meinen Träumen erzählen, wie ich wollte.
Yeah.
Und verändert, also das war tatsächlich so mit dem Beginn der Therapie, haben so krasse Albträume eingesetzt mit meinem Vater eigentlich. Also ich hatte die ja von vorher manchmal, aber dort wurden sie dann wirklich wöchentlich, habe ich die gehabt. Und auch wirklich schon immer so, dass ich, wenn ich aufgewacht war, weinend, oder ich musste erstmal weinen, dieser Traum hat mich dann den ganzen Tag beschäftigt. Es war dieses Gefühl, war da. Und es ist eigentlich immer so ein Traum gewesen, wenn ich mit meinem Vater streite und ich werde angeschrien. Und es waren immer Albträume. Ich bin dann wirklich immer in Schweiß gebadet, aufgewacht. Und die habe ich dann auf jeden Fall dann auch besprochen. Und irgendwann haben sich die Träume aber auch so verändert, dass das immer so eine Art Therapeutin auch im Traum war. Es gab auch oft so Therapieträume, die ich hatte irgendwie. Einmal hatte ich auch diesen Traum, das war bevor ich die Panikattacke hatte, da hatte ich eine Panikattacke im Traum. Ich kann den gar nicht mehr so richtig wiedergeben, aber den haben wir auch ganz oft besprochen, weil der weil der Traum mich total mitgenommen hatte, dass ich irgendwie in der Praxis war. Es war auch quasi eigentlich ihre Praxis. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was die Panikattacke ausgelöst hat. Irgendwas wurde besprochen und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich hatte eine enorme Angst, habe geweint und dann bin ich irgendwie in eine Ecke gegangen und habe mich da versteckt und geweint im Traum. Und es hat sich so angefühlt, als ob der Boden unter mir verschwindet irgendwie. Und die Therapeutin im Traum war total überfordert und hatte Angst vor mir. Und ist dann, also als sie mich dann so in der Ecke hat, sie gesehen hat, wie ich da in dieser Ecke so gehockt habe und geweint habe. Und ich glaube auch Angst hatte, ich glaube, es ging auch um diese Angst, verrückt zu werden, dass sie dann total überfordert war und ich wusste, wie sie damit umgehen sollte und dann von mir gewichen ist und sich umgedreht hat. Und das haben wir halt dann wirklich sehr auf diesen Traum auch viel besprochen.
Ja.
Zum Beispiel.
Weißt du noch, wie ihr den dann gedeutet habt, den Traum?
Das ist wirklich auch alles so lange her, dass ich das, weil sie hat auf jeden Fall, hat mich dann gefragt, ob das meine Angst sei, dass sie mit meinen Problemen oder auch mit meiner Psyche oder so, dass sie damit nicht umgehen kann, dass sie Angst davor hat oder dass es ihr zu viel ist oder so.
Ja, was mich noch so interessieren würde, wäre, wie war das denn für dein Umfeld? Also wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du eine Therapie machst oder hat sich da vielleicht auch was verändert so oder wie würdest du das sagen?
Also erstmal hat mich mein Freund damals total darin unterstützt, diese Therapie zu beginnen, also weil er auch ja diese ganze Vorgeschichte kannte und wusste, dass oder geahnt hat, dass ich das vielleicht bräuchte, auch gerade in diesem Moment, wo es mir so schlecht ging. Deswegen hat er das sehr befürwortet, unterstützt und die Veränderung nachher. Das ist tatsächlich etwas, also was mir von sehr vielen Leuten wieder gespiegelt wurde, auch gesagt wurde konkret, also nach, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren, dass man da den Prozess hat erkennen können, also gesehen hat, dass ich einfach viel sicherer auftrete, dass ich, ja, ich glaube, das auch einfach ausgestrahlt hatte, dass ich zufriedener war oder einfach mit mir selbst im Reinen war. Also es war wirklich so, dass Leute auf mich zukamen und das auch direkt angesprochen haben und viele wussten eh, dass ich diese Analyse mache, also ich habe das jetzt nicht verheimlicht oder so und so wie ich eigentlich auch die Verbesserungen im Alltag einfach, also dass einem Sachen leichter fielen, dass man mit Konflikten irgendwie besser umgehen konnte oder dass es nicht der Weltuntergang irgendwie bedeutet hat, wenn man gerade im Streit ist mit jemandem oder mit etwas nicht zurechtkommt, dass mir das einfach leichter fiel, hatte ich immer auf die Therapie bezogen, obwohl es ja eigentlich keine Sicherheit gibt, dass das jetzt wirklich auf die Therapie zurückzuführen ist. Das kann man jetzt gar nicht belegen oder so. Es ist einfach ein Gefühl, das da ist. Man einfach merkt, ist besser. Und ich habe dann sofort das immer auf die Therapie zurückgeführt eigentlich, diese Verbesserungen. Und genauso hat es auch mein Umfeld, glaube ich, so wahrgenommen und auch sofort gemeint, ja, die Analyse hat ja, ist ja echt geholfen. Also, und dass es beeindruckend ist.
Also würdest du schon sagen, diese kritische Stimme auch ist auch leiser geworden im Laufe der Therapie? Ja. Wusste denn deine Familie, dass du eine Therapie gemacht hast, also deine Eltern?
Die wussten das nicht. Also da, ja, also in meinem Freundesfeld war das ganz klar und das habe ich offengelegt quasi, aber nee, von meinen Eltern habe ich das nicht gesagt. Ich habe das, als ich diese erste Therapie einmal begonnen hatte, habe ich das meiner Mutter erzählt und sie hat mich dann gefragt, was in der Therapie besprochen wird und was man denn da so macht. Und dann habe ich halt schon erzählt gehabt, ja, also Papa ist halt auch schon noch die ganze Zeit Thema. Da wird einiges besprochen und dann ist sie komplett ausgerastet und hat dann gemeint, ja, mein Gott, man kann doch nicht immer alle Probleme, die man hat in seinem Leben, auf seine Familie zurückführen. Also da habe ich wirklich gemerkt, oje, ich darf ihr nichts von dem erzählen, auch nichts von dem, was besprochen wird. Ich darf auch nicht irgendwie kritisch über meinen Vater sprechen. Also das hat sie gar nicht angenommen. Es war wirklich richtig an die Decke gegangen und war auch wirklich sauer auf mich. Und von da an war dann, denke ich, mir klar, dass ich halt über solche Sachen nicht mit meiner Mutter spreche und dass das auch generell nicht angesprochen wird.
Haben die trotzdem die Veränderungen bemerkt?
Ich weiß es gar nicht, weil ich gar nicht so oft bei denen bin. Aber ich glaube nicht. Da ist das Verhältnis auch gar nicht so da, dass man das... Ich glaube, ich würde schon sagen, wenn ich halt bei meinen Eltern zu Besuch bin, dann bin ich auch nicht wirklich ich selbst, sondern spiele einfach diese Rolle.
Ja. Was würdest du denn sagen? Also man weiß es natürlich nie, aber was glaubst du wäre anders, wenn du die Therapie nicht gemacht hättest? Also heute, wenn du dich jetzt sozusagen ohne Therapie... jetzt sehen würdest?
Ich glaube schon, dass ich würde schon sagen, dass diese psychischen Sachen mich mehr, also dass sie noch da wären auf jeden Fall. Also auch diese depressiven Phasen oder diese Obsession. Ich glaube auch, dass ich dann mit der ganzen Geschichte gar nicht so, also mit der Konfliktgeschichte oder mit dieser Biografie gar nicht so im Reinen wäre. Ich glaube, das ist echt eine Aufarbeitung, die dort stattgefunden hat. ich würde auch jetzt zum Beispiel gar nicht meinem Vater jetzt irgendwie die Schuld geben dafür, wie er war und so weiter. Also das habe ich auch nie so wirklich gemacht. Und das mache ich auch nicht heute. Und ich glaube, jetzt kann ich irgendwie das viel reflektierter irgendwie auch sehen. Es ist auch für mich dann viel leichter, dort zu sein bei meinen Eltern. Und wenn mein Vater halt dann wieder so seine Streitereien anfängt, kann ich das jetzt, glaube ich, alles viel besser handeln. Mhm. Und ich fahre nicht mehr mit einer Riesenangst dahin, sondern ich fahre dahin und kann die Sachen ganz gut einschätzen. Und ich glaube, das könnte ich ohne die Therapie nicht. Und ich glaube auch, dass dann überhaupt das Verhältnis mich viel mehr beeinflussen würde, auch im Alltag.
Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation ist oder andere Themen vielleicht hat, so aus deiner Erfahrung heraus? Was sollte der machen oder die machen? Wie würdest du, was ist so ein Tipp, den du vielleicht geben könntest?
Eine Therapie. Nein, das ist, glaube ich, es ist schon so einfach im Umkreis, würde ich sagen, dass eigentlich fast alle Leute im Freundeskreis oder viele eine Therapie gemacht haben oder eine machen oder machen wollen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich
ein sehr reflektiertes Umfeld.
Schon, ich würde sagen, es ist völlig so Normalität eigentlich geworden. Und wenn ich einfach sehe, dass Menschen um mich herum irgendwie immer dieselben Probleme haben und Schwierigkeiten haben, sich damit auseinanderzusetzen, aber man wirklich sieht, dass es prägend ist anscheinend und auch immer wiederkehrt und sie deswegen auch Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu führen, also ob es jetzt romantische Liebesbeziehungen sind oder halt eben auch normale freundschaftliche Beziehungen oder auch das Arbeitsleben nicht richtig bewältigen können, würde ich immer empfehlen, dann oder versuche ich das schon immer dann so anzusprechen, so hast du nicht mal überlegt, eine Therapie zu machen? Ich glaube, das kann schon ganz gut helfen und erzähle ich schon auch von meinem Prozess.
Ah, ja, das merkt man dir auch an, dass du darüber wirklich gut sprechen kannst. Also und dass du damit ganz offen umgehen kannst. Das finde ich irgendwie total bewundernswert, muss ich sagen. Ich hatte so den Gedanken, dass jetzt bei dem, was du erzählst, so eine Analyse auch total gut passt. So, also wenn es gerade um dieses Sprechen geht und es gerade so diese Freiheit auch braucht, also es ein Therapeut oder Therapeutin jetzt kein Programm vorgibt oder so. Das kann ja in einem anderen Kontext total sinnvoll sein, aber ich habe so das Gefühl, das hat so bei dir oder bei euch jetzt mit deiner Therapeutin zusammen, hat es einfach wirklich gut gepasst so. Und hat auch ganz tolle Früchte getragen.
Ja, ich finde auch, das klingt sehr berührend, was du erzählst aus der Therapie und als wärt ihr beide wirklich, als hättet ihr euch beide sehr in diesen Prozess hineinbegeben und ja, wirklich beide Hand in Hand da durchgegangen. Finde ich sehr schön, wie du das schilderst.
Ja,
ne, ist ein gelungener Prozess, so hört sich das an.
Ja, ich glaube, ich habe auch, ich weiß nicht, vielleicht hat man auch Glück gehabt, aber und man muss sich, glaube ich, wahrscheinlich auch drauf einlassen. Das ist auch wichtig, weil, also ich kenne auch andere Geschichten, aber das ist vielleicht etwas, was ich mitgeben würde, dass man, wenn man eine Therapie anfängt, sich schon wahrscheinlich, also versuchen sollte, sich darauf einzulassen. Mhm. Aber ich denke, jeder Mensch ist sowieso anders. Und
ja, aber das finde ich ganz gut, was du sagst, weil ich finde gerade, was du am Anfang geschildert hast, also diese Angst vor diesem kritischen Blick und diese Angespanntheit, mit der du da hingegangen bist, oder dieses Schweigen auszuhalten, beiderseits ja letztlich auch, aber für dich besonders wahrscheinlich auch nochmal, und sich da dem zu stellen, diesen Gefühlen, die da hochkommen, und damit dann weiterzuarbeiten. Also ich finde, das zeigt ja auch wirklich, was für eine Zumutung auch eine Therapie sein kann. Aber du bist quasi dran geblieben, zusammen mit deiner Therapeutin. Das finde ich sehr beeindruckend. Also weil da muss man auch den Mut für haben, sich so hineinzubegeben und sich dem zu stellen, weil das ja eben nicht immer nur schön ist, sondern im Gegenteil, was sehr Anstrengendes sein kann. Und dann ist ja wirklich was Schönes draus gewachsen. Also wie du es dann später gesagt hast, hast du dich sogar gefreut eigentlich, da hinzugehen. Aber das war ja eine harte Arbeit, da überhaupt erst hinzukommen. Mhm.
Ich glaube, ich würde auch sagen, dass schon einfach so eine Art Hoffnung oder der Glaube daran, dass es irgendwann besser wird. Mhm. Und ich auch wollte, dass es besser wird. Ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so angenehm, ständig mit diesen Gedanken da zu sein.
Ja.
Und es war einfach, also das war ja eigentlich gar nicht klar, dass dann nachher, dass eine Besserung eintritt oder dass diese Gefühle weggehen oder eben Schuldgefühle, ja, dass die weggehen. Das ist ja, kann einem ja niemand bestätigen oder einem voraussagen oder ja. Ich glaube, da war noch schon einfach die Hoffnung, also ein bisschen Hoffnung muss da sein, Glaube daran, dass es vielleicht besser wird.
Hast du das Gefühl, dass so dein Alter, wo du die Therapie angefangen hast, dass das eine Rolle gespielt hat, also so Mitte, Ende 20?
Ich glaube schon, weil wie gesagt, Anfang 20 war ich irgendwie unreflektierter auf jeden Fall, auch gar nicht so gewillt. Oder ich war gar nicht so interessiert daran, dass jetzt irgendwie eine Besserung eintritt oder hatte auch nicht vielleicht den Kopf irgendwie jetzt unbedingt dafür. Und ich würde schon sagen, dass dann mit ein paar Jahre später das alles reflektierter zuging. Und auch da man, also ich glaube, mit den Jahren auch die Wichtigkeit oder die Notwendigkeit irgendwann auch die Einsicht, glaube ich, da gewesen ist, dass man was tun muss, damit es besser wird, weil es nicht so weitergehen kann.
Ja, wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass du uns und unsere Hörerinnen und Hörer hast teilhaben lassen an dieser Geschichte. Ich fand das jetzt wirklich sehr berührend, fand es auch beeindruckend, wie du darüber erzählt hast. Also in dieser Offenheit, und ich glaube, das hilft vielen Menschen auch zu hören, wie es einem so ergehen kann in der Therapie. Und jetzt deine Geschichte zu hören, was ich auch nochmal berührend fand, was du auch gleich am Anfang gesagt hast, dass es ja nicht nur darum geht, jetzt Eltern zu verurteilen und die Schuldigen zu finden in der Geschichte. Du hast ja am Anfang sogar gesagt, du hast auch jetzt, wenn du so mit einer Distanz drüber nachdenkst, auch was Gutes sogar mitnehmen können. Ne? Also so ein Stück Über-Ich, was einem auch ein bisschen hilft, Dinge zu schaffen. Und ich finde, das war für mich irgendwie so ein Zeichen auch, ah ja, du kannst auch mit was abschließen. Mhm. Du musst nicht sozusagen immer noch obsessiv so weiter drauf einhämmern und die Schuldigen suchen. Und das finde ich ist total spürbar. Und das finde ich ist ein tolles Resultat von so einem Prozess. Also ich danke dir sehr auf jeden Fall dafür. Hat mir große Freude gemacht. Und ich denke, unseren Hörern wird es auch so gehen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ja, freut mich. Gerne.
Dann hören wir uns entweder in einem anderen Format jetzt oder vielleicht hört ihr auch in unser nächstes Gespräch hinein. Wie ihr mitbekommen habt oder jetzt habt ihr vielleicht ein Gefühl dafür gewonnen, wie so ein Gespräch aussieht, wie wir das machen wollen. Wenn ihr selbst Interesse habt, eure Geschichte vielleicht mitzuteilen, euch das vorstellen könnt, dann kontaktiert uns gerne. Wir besprechen das dann einfach in Ruhe vorher. Wir haben ja am Anfang der Folge schon ein bisschen geschildert, was so der Rahmen und der Kontext ist. Gebt uns aber auch einfach gerne Rückmeldung dazu, wie ihr das empfindet, ob das irgendwie für euch sinnvoll ist, interessant ist, dazu zu hören. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt auch auf diese Weise uns der psychoanalytischen Welt widmen können. Ja, und freuen uns, wenn ihr wieder hineinhört bei der nächsten Gelegenheit.
Bis bald.
Bis bald.